So, ich muss mich gerade selber reparieren. Ich hoffe, es hält. Ja, wir haben heute Morgen schon vieles gehört. Vieles über Gottes Wege. Auch das Vertrauen, was wir dazu brauchen. Und es ist ja immer schwierig, wenn man so als Gastprediger kommt. Mensch, was bringe ich für ein Thema mit? Und ganz ehrlich, kurz auf dem Weg zwischen Merzig und Völklingen überfiel mich Panik, weil ich nicht mehr wusste, oh, hatte ich mit dem Christian ausgemacht, ihr feiert heute Erntedank und ich bringe eine Predigt zu mit. Wo ich aber die Deko gesehen habe, wusste ich, ich bin safe. Ja, ich möchte euch mal heute mitbringen, was uns in Merzig beschäftigt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Situation hier in Völklingen ja auch. Wir in Merzig, wir haben keinen Pastor mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wie das so ist, da beginnt so als Gemeinde und als Gemeindeleitung die Phase der Neuorientierung. Man fragt sich, Mensch, was liegt denn an? Man überdenkt so seine laufenden Projekte und Veranstaltungen und fragt sich, wo soll es denn hingehen? Wo werden wir, wo wollen wir in einem Jahr sein? Und ich habe eine super Andacht gelesen in der Zeitschrift Bibel heute. Ich kann die nur empfehlen. Und die hat mir sehr viel Mut gemacht zu diesem Thema. Und vielleicht regen ja die Gedanken auch euch so ein bisschen an und machen euch Mut auf die Zukunft, auf dieses Jahr, das vor uns liegt. Jetzt ist der Robert ja heute mit unter uns. Ist das eigentlich Predigt mit Beaufsichtigung? Wie muss ich mir das vorstellen? Gut. Der Predigtext heute, der steht im 1. Könige 17, die Verse 8 bis 16. Wer die Bibel dabei hat und mitlesen möchte, 1. Könige 17, die Verse 8 bis 16. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm: Geh in die Stadt Zarpat oder Serapta, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Zarpat. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte: So gewiss der Herr, dein Gott, lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir mit meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Elia erwiderte: Geh heim und tu, was du vorhast, aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen: Der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Soweit zum Bibeltext. Und ich möchte mal über die Verse, die ich gerade gelesen habe, ein Schlagwort stellen. Das Schlagwort lautet Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten. Jetzt denkt ihr vielleicht, was ist denn das? Aber überlegt mal, jeder von uns richtet doch sein Leben nach Wahrscheinlichkeiten aus, oder? Wenn wahrscheinlich heute Nacht kein Marder an meinem Auto war und an eurem auch nicht, ist keiner von uns heute Morgen fünfmal ums Auto rumgerannt, hat geguckt, ob eine Pfütze drunter ist von Bremsflüssigkeit, hat auf dem Weg zur ersten Kreuzung mal fünf Bremstests durchgeführt. Nein, jeder ist eingestiegen mit Sack und Pack, mit Maus und Kind und Kegel und ist in voller Vertrauen hierher zum Gottesdienst gefahren. Weil jeder gedacht hat, Wahrscheinlich hat heute Nacht kein Marder unsere Bremsleitung angeknabbert. Weil wahrscheinlich heute Morgen treue Geschwister da waren, die die Gemeinde aufgeschlossen haben, die Kaffee zubereitet haben und das Essen für euer Mittagessen heute, die sich vorbereitet haben mit Musik und Technik, hat wahrscheinlich heute keiner beim Christian angerufen und hat gefragt, du, ist heute überhaupt Gottesdienst? Weil wir unser Leben nach Wahrscheinlichkeiten ausrichten. Weil unser Gehalt im nächsten Monat wahrscheinlich auf dem Konto ist, hat der eine oder andere vielleicht eine Investition getätigt. Wir richten unser Leben nach Wahrscheinlichkeiten aus. Und dasselbe Prinzip gilt natürlich auch umgekehrt. Auf höchst unwahrscheinliche Aussichten werden sich die wenigsten von uns einlassen. Ohne jetzt eine theologische Diskussion über das Lottospielen lostreten zu wollen, aber wenn jemand von uns Lotto spielen würde und er hätte gerade seine, wie viele Kreuzen macht man denn? Ah, ein Lottospieler. Und man seine 6 Kreuzchen gemacht hat, würde keiner, nur weil er gerade einen Lottoschein ausgefüllt hat, ihn abgegeben hat, sofort den nächsten Bauherrn anrufen und den Pool ordern, den er gern von dem Geld hinter seinem Haus hätte. Denn dass man gerade jetzt das große Los zieht, damit ist doch wirklich nicht zu rechnen. Die Unwahrscheinlichkeit ist in unserem Leben eigentlich keine Planungsgröße. Und ich denke, das ist auch in der Regel gut so. Wenn wir mit Gott leben, werden wir allerdings ab und zu vor genau diese Herausforderung gestellt, dass wir uns auf unwahrscheinliche Wege einlassen müssen. Auch wenn sich unser Menschenverstand dagegen sträubt und eigentlich alles dafür spricht, dass dieser Weg in einer Sackgasse enden muss. Der Prophet Elia aus unserem heutigen Predigttext hat so seine ganz eigenen Erfahrungen mit Gottes unwahrscheinlichen Wegen. Ich denke, um das noch nicht so im luftleeren Raum stehen zu lassen, der Bibeltext, so der Bibels geschichtliche Hintergrund, den haben wir alle so ungefähr noch drauf. Ich will das trotzdem noch mal ganz grob umreißen, damit das, was Elia mit Gottes Führung erfahren hat, nicht so im luftleeren Raum steht. Elia war ein Prophet Gottes im 9. Jahrhundert vor Christus. Es regierte damals König Ahab und er betrieb eine Götzenverehrung, die noch viel schlimmer war als die seines Vorgängers. Und wer war wieder schuld? Eine Frau, die ihn dazu verführt hatte. Das ist aber nicht die Regel. Ne? Die Frauen sind nicht in allem schuld. Und seine Frau, die Isabel, das war die treibende Kraft und sie stammte aus Sidon. Das ist ein Landstrich an der Küste nördlich von Israel. Ich sage das, weil das nachher noch im Lauf der Predigt eine kleine Rolle spielt. Und Elia hatte nun diese undankbare Aufgabe, diesem König Ahab das Gericht Gottes anzukündigen. Mehrere Jahre lang sollte es in dem Land nicht mehr regnen, wegen dieser Götzenverehrung, wegen diesem Götzendienst. Und aufgrund der nun einsetzenden Dürre war eine Hungersnot vorprogrammiert. Aber Gott traf für seinen Propheten Vorsorge. Er schickte ihn nämlich zuerst ins Ostjordanland, wo ein Bach namens Krit noch Wasser führte. Doch nach einiger Zeit fing auch dieser Bach an zu versiegen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und in diese Situation hinein erging das Wort von Gott an Elia, das wir gerade gehört haben. Gott hatte also schon einen weiteren Plan gefasst, wie er seinen Propheten am Leben erhalten wollte. Doch dieser Plan bestand aus höchst unwahrscheinlichen Methoden und Schritten. Und jeder dieser von Gott angeordneten Schritten hätte, wenn wir sie selbst beim klaren Verstand abgewogen hätten, ergeben, dass das nicht funktionieren kann. Dass dieser aufgezeigte Weg Gottes in eine Sackgasse führen muss. Denn Gott schickte seinen Propheten an einen aussichtslosen Ort zu einer unfähigen Person und ordnete ein absolut absurdes Vorgehen an. Doch genau damit erreichte er ein Ergebnis, mit dem keiner zu rechnen wagte. Mir scheint es manchmal typisch für Gott zu sein, dass Gott gern mit dem Unwahrscheinlichen und dem Unerwarteten arbeitet. Und er arbeitet auch gern mit den scheinbar Schwachen und Unfähigen. Die Frage und die Herausforderung für uns dabei wird immer sein, und das aufs Neue, vertrauen wir unserem Gott dabei? Was genau forderte denn Elia in unserem Text heraus, was ihn dazu nötigte, Vertrauen zu haben? Elia soll den Bach, der langsam austrocknet, verlassen und an die Küste reisen. Und zwar an die Stadt Zapat, haben wir gelesen. Aber Zapat, und deshalb habe ich das vorher kurz erwähnt, liegt genau in dem Küstenstreifen, wo auch die Isabel herkam. Also er reiste ins Feindesland, genau an den Ort des Ursprungs dieser Misere. Sie war es ja, hatten wir gehört, die ihren Mann zur Götzenverehrung trieb. Und darum regnete es ja nicht mehr. Jetzt saß also Elia an diesem langsam versiegenden Bach und soll sich auf einen neuen Weg einlassen. Den Bach zu verlassen fiel ihm vielleicht gar nicht so schwer. Aber fragt euch mal selbst, ob wir das so schnell schaffen würden. Der Bach ist nämlich für mich ein Sinnbild für viele Dinge. Der Bach war eine Zeit lang Gottes gute Versorgung und hatte den Propheten gut gedient. Wenn wir das auf die Gemeinde übertragen, dann kann man sagen, der Bach war ein super Projekt. Er war ein tolles Konzept. Er war lieb gewordene Veranstaltung. Und er war nach kurzer Zeit, und wir kennen das, auch eine lieb gewordene Tradition. War es doch so schön, wenn man morgens aufwachte und das vertraute Plätschern hörte. Es vermittelte einem Sicherheit und Geborgenheit. Und so geht es uns doch mit vielen Dingen, die wir in der Gemeinde leben und machen auch. Es ist so schöne Tradition. Wir wissen, wie der Gottesdienst abläuft. Das ist einfach, es gibt Vertrauen. Es zeigt einem, ich bin versorgt. Und es ist ja auch so bequem. Man muss sich auf nichts Neues einstellen. So wie Elia nach ein paar Schritten an dem kühlen Nass war, so geht es auch uns, wenn wir unseren schönen Traditionen bleiben und festhalten und nur nichts verändern wollen. Es ist bequem. Doch der Bach versiegte. Das Konzept verlor seine Wirkung. Kennen wir das nicht auch aus der einen oder anderen Gemeindearbeit? Und das macht mir sehr viel deutlich. Gottes Wege mit uns als Einzelne und als Gemeinde können vielschichtig sein. Was einmal gut war, das gilt nicht für die Ewigkeit. Vor allem dann nicht, wenn Gott uns durch eine Glaubenserfahrung wachsen lassen will. Veränderung ist aber, wenn wir ehrlich sind, für die meisten von uns kein willkommener Gast. Ich kenne die Problematik nur genügend von meiner Arbeit. Wenn dort verzweifelt immer der Versuch unternommen wird, ein sterbendes Projekt, ein Konzept, das nicht mehr richtig funktioniert, trotzdem weiterzureiten, nur um nichts zu verändern. Ihr kennt das Prinzip vom toten Pferd? Eine uralte Weisheit der Dakota-Indianer besagt, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Also ich finde das eine total destruktive Haltung. Ja? Und überhaupt, was versteht denn so ein Indianer denn schon vom Reiten und von Pferden? Und weil wir so ungern absteigen, haben wir heute viele Prinzipien entwickelt. Firmen, Institutionen, aber auch Gemeinden haben für derartige Situationen zahlreiche erfolgsorientierte Strategien und zielführende Methoden entwickelt. Und ich nenne mal ein paar, und ihr werdet bestimmt dahinter auch die eine oder andere Situation und Strategie wiedererkennen, die wir selbst vielleicht in der Gemeinde haben. Zum Beispiel sagen wir, so haben wir das Pferd schon immer geritten. Wir kennen das, wenn an Traditionen festgehalten wird. Wir haben das schon immer so gemacht. Oder wir weisen den Reiter an, sitzen zu bleiben, bis das Pferd wieder aufsteht. Oder wir schicken den Reiter auf ein Weiterbildungsseminar, damit er lernt, tote Pferde besser zu reiten. Oder wir organisieren regelmäßig Teamgespräche mit einem externen Supervisor, um die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter zu verbessern. Auch ganz beliebt, wir besorgen eine größere Peitsche. Oder wir lassen den Stall renovieren. Oder wir besuchen andere Gemeinden, um zu sehen, dass man dort auch tote Pferde reitet. Und wir stellen dabei fest, dass das Normalzustand ist. Oder erklären das zu einem Normalzustand. Oder wir ändern die Kriterien, die besagen, dass ein Pferd tot ist. Und erklären, kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht doch noch reiten könne. Oder wir schauen uns PowerPoint-Präsentationen an, um zu zeigen, was das Pferd denn könnte, wenn es nicht tot wäre. Oder wir tauschen das tote Pferd gegen eine tote Kuh aus. Ein wirklich guter Tipp für die Praxis lautet, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann besorge einen bequemen Sattel, denn es könnte ein langer Ritt werden. Ganz ehrlich, fasst euch mal die Nase. Wie schwer fällt es uns, von einem toten Pferd abzusteigen und Neues zu wagen? Und Elia hatte noch eine weitere Herausforderung, als nur den versiegenden Bach zu verlassen. Denn die Lösung, ins Feindesland zu gehen, um dort sich einer Witwe anzuvertrauen, war nicht gerade erfolgsversprechend. Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass Elias ausgerechnet dort versorgt werden würde? Gott schickt seinen Propheten mitten ins Feindesland, in äußere Umstände, die eher eigentlich gegen eine Verschlechterung der Umstände sprechen, als für eine Verbesserung. Ich kann mir gut vorstellen, was Elia sich dachte, als er loszog. Und was er dachte, als er dort ankam. Er hat sich bestimmt gefragt, warum bin ich jetzt hier? In dieser Situation. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von uns sich diese Frage auch schon mal im Leben gestellt hat. Warum bin ich jetzt hier? In diesen Lebensumständen, in dieser Situation. Und gerade, wie wir es heute Morgen gehört haben, wenn die Umstände nicht so rosig sind, formt sich schnell in uns der Wunsch, ach, warum bin ich denn nicht dort? Diesen Gedanken kennen wir doch, oder? Und wir kennen auch die Ausreden, die daraus resultieren. Ach, wenn doch meine Umstände anders wären, dann. Wenn ich nicht hier wäre, sondern dort, dann. Wenn ich doch einen Partner hätte, dann. Wenn ich keinen Partner hätte, dann. Ach, wenn ich doch Kinder hätte, dann. Ach, wenn ich doch keine Kinder hätte, dann. Mensch, wenn ich doch mehr Geld hätte, dann. Wenn ich doch nicht hier wäre, sondern dort. Tatsache ist doch, dass wir nie im Dort sind. Wir sind immer im Hier. Und wenn wir im Dort sind, dann ist auf einmal dieses Dort mein Hier. Und wenn ich jetzt dort wäre, dann hätte ich mein Konzept. Genau, wir leben immer im Hier. Wir leben nie im Dort. Haben wir uns zum Beispiel vielleicht schon mal überlegt, ob der Ort, an dem wir gerade stehen, vielleicht genau der Ort sein könnte, an den Gott uns gestellt hat? Wäre das eine mögliche Option, ein möglicher Grund? Als Elia nach Zarpat kam, in die Heimat seiner Feindin Isabels, da mag er sich sicher auch an einen anderen Ort gewünscht haben. Aber nun war dieses Zarpat sein Hier. Und der Fortgang der Geschichte wird uns zeigen, der unwahrscheinlichste Platz ist oft der Ort, der die Saat für ein Wunder Gottes trägt. Das unwahrscheinlichste Vorhaben oder Projekt, die unwahrscheinlichste Situation, unsere unwahrscheinlichste Vision von Gemeindearbeit könnte vielleicht genau das Projekt oder die Vision sein, welche die Saat für Gottes Wunder in sich trägt. Und es gilt auch für den Umgang mit uns, mit und für Menschen. Die unwahrscheinlichste Person ist oft die Person, die Gott am meisten gebraucht und in deren Händen die Saat für Gottes Handeln schlummert. Ihr habt bemerkt, das Hier kann vieles bedeuten. Zum Beispiel der Ort, an dem ich wohne, meine privaten Lebensumstände, meine beruflichen Lebensumstände, meine Gemeinde, die Menschen, die mich umgeben und mich selbst. Und natürlich gibt es im Hier immer und meist auch Faktoren, die wir zu Recht beklagen können. Denn kein Hier ist vollkommen. In jedem Hier gibt es Zeichen, die unfruchtbar, vertrocknet und schwierig sind. Manchmal sogar hoffnungslos erscheinen. Doch was wir in unserem Hier tun, entscheidet darüber, wo irgendwann mal und mein Dort ist. Was wir im Hier tun, entscheidet darüber, wo und wie in Zukunft mein Dort aussehen und wie es sich gestalten wird. Im Jetzt und Hier gestalten wir unsere Zukunft und unser zukünftiges Dort. Im Jetzt und Hier legen wir auch den Grundstein dafür, wo wir als Gemeinden in den nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren sein werden. Und das kann, wenn wir uns im Auftrag Gottes bewegen, durch Umstände geschehen, die wir als unpassend, abwegig oder vielleicht sogar als zu gewagt verwerfen würden. Aber genau durch solch einen unpassenden, abwegigen und gewagten Umstand schreibt Gott mit seinem Propheten Elia seine Geschichte. In Zapat hatte Gott eine bestimmte Person dafür vorgesehen, damit Elia weiter versorgt werden würde. Allerdings, wenn wir diese Person betrachten, erscheint sie mir für diese Aufgabe mehr als ungeeignet. Und das nicht, weil sie vielleicht unbegabt wäre oder inkompetent. Nein, sondern schlicht und einfach, weil sie keine materiellen Mittel mehr hatte. Es fehlte ihr einfach an allem. Die Witwe, die wir hier in unserer Geschichte kennenlernen, die war ja sowieso schon das schwächste Glied der damaligen Gesellschaft. Sie ist am Ende ihrer Fahnenstange und ihrer Möglichkeiten angekommen und kann weder sich noch ihren Sohn auch nur einen weiteren Tag versorgen. Wie sollte sie denn unter diesen Umständen zum Versorger von Elia werden? Schauen wir es uns an. Elia trifft diese Person, diese alleinstehende Witwe am Stadttor und bittet sie um ein Stück Brot und einen Schluck Wasser. Aber wie sieht denn zu dieser formulierten Bitte ihr ganz persönliches Hier aus? Wir lesen es in Vers 12. Doch sie sagte, so gewiss der Herr dein Gott lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinen Sohn die letzte Mahlzeit bereiten, dann müssen wir sterben. Das ist ihr Hier, angekommen am Ende ihrer materiellen Möglichkeiten, angekommen am Ende ihrer Kräfte, angekommen am Ende ihrer Hoffnung. Und Elia, er scheint nicht den Eindruck zu haben, dass Gott ihn zur falschen Person geschickt hätte. Also ich weiß, was ich gemacht hätte, wenn ich Elia gewesen wäre am Stadttor. Ich hätte geguckt, gibt es irgendwo eine reiche Witwe? Wer sieht denn hier nach viel Geld aus? Nein, er nicht. Er wartet gerade von dieser unfähigen, armen Person Unterstützung. Und dabei sind eigentlich nach menschlichen Maßstäben gemessen die Erwartungen von Elia an diese Frau eine einzige Zumutung. Aber irgendwie scheint sie verstanden zu haben, dass mit Gottes Auftrag die Umstände im Hier nicht entscheidend darüber sind, was man im Dort bewegen kann. Die Witwe im Gegensatz, also Elia hat das kapiert, die Witwe im Gegensatz ist für diese Erkenntnis noch nicht so weit. Woher auch? Sie handelt so, wie wir es alle immer wieder gern tun. Sie ist so damit beschäftigt, mit dem, was sie nicht hat, dass sie übersieht, welche Zutaten sie für ein Wunder in ihren Händen hält. Ist das nicht eine Sichtweise, die wir auch ganz oft an den Tag legen? Was uns fehlt, füllt unser ganzes Blickfeld aus. Das Wenige, was wir haben, übersehen wir hingegen leicht. Naja, es scheint ja auch wirklich allzu oft viel zu untauglich zu sein, viel zu unzureichend zu sein, unfähig, unfertig. Die Liste ließe sich fortführen. Es gibt aber einen Grundsatz und eine Wahrheit, die Gott unserem Mangel entgegenstellt. Gott sucht nicht nach unseren Mitteln und Fähigkeiten. Gott sucht unsere Verfügbarkeit. Gott braucht nicht unsere Fähigkeiten und unser Können. Gott braucht unsere Verfügbarkeit. Das ist alles, was er braucht. Und das ist alles, was wir vorhalten müssen, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen wollen. Als Einzelne und als Gemeinde. Verfügbarkeit. Wie klein auch immer deine Begabungen und deine Fähigkeiten sind, Gott sucht nach Verfügbarkeit. Was immer du geben kannst an Zeit, an Kraft, an finanziellen Mitteln, auch wenn es noch so wenig ist, wenn du es für Gott verfügbar machst, kann daraus Großes entstehen. Aber oft geben wir Gott doch gar nicht die Gelegenheit, etwas Außergewöhnliches und Großes in unserem Leben oder auch in unseren Gemeinden zu bewirken, weil wir lieber verbissen an dem bisschen festhalten, was wir haben, statt es ihm zur Verfügung zu stellen. Elia ist von der Mangelansage der Frau in keinster Weise beeindruckt. Er schickt sie einfach los mit den Worten: Geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst. Das, was Elias von dieser Frau hier erwartet, wie mag das wohl für die geklungen haben? Ich kann mir vorstellen, der sagt: Elia, hallo, kannst du mich hören? Ich hab nichts, ich bin am Ende. Aber dann wird diese Witwe zu meiner stillen und persönlichen Heldin. Denn auf die Zusage hin hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen: Der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Geht sie los und tut, was ihr aufgetragen war. Als Elia zu dieser Frau sagte: Hab keine Angst, hat er den tiefsten Bewegungsgrund angesprochen, der uns selbst oft dazu bringt, alles festzuhalten, was wir haben. Angst. Angst ist es, die uns doch oft zurückhält. Angst ist es doch, die uns oft lähmt. Angst vor dem Neuen, was kommt, lässt uns doch oft verkrampfen und uns in unserem Denken und Tun versteinern. Aber weil sie der Zusage Gottes vertraut, stellt sie sich und das Wenige, was sie hatte, letztendlich Gott zur Verfügung. Und es war nicht der Rest von dem Wenigen, was sie hatte. Es war der erste Teil, den sie auf Anweisung von Elia zur Verfügung stellte. So fordert Gott auch uns auf, dass wir ihm den ersten Teil zur Verfügung stellen. Den ersten Teil unserer Kraft, den ersten Teil unserer Zeit, den ersten Teil unserer Möglichkeiten. Aber wenn wir nur bereit sind, das zu geben, was übrig bleibt, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn in unserem Leben und auch in der Gemeinde nichts wächst. Und ich gebe gerne zu, dass ich in dieser Hinsicht immer noch ein Lernender bin. Wie unwahrscheinlich war denn nach menschlichem Ermessen, dass eine Witwe aus diesem heidischen Zarpat zur Zeit der Hungersnot Elia und ihren Sohn und sich selbst versorgen könnte? Aber die Geschichte endet damit, dass die Frau ging und aus dem Vertrauen heraus handelte. Denn sie hielt nicht fest an dem Wenigen, was sie hatte, sondern stellte es Gott zur Verfügung. Das gilt auch uns. Das, was wir beschützen wollen, wird am Ende immer weniger werden. Aber das, was wir einsetzen, wenn wir Jesus nachfolgen und für sein Reich und seine Arbeit zur Verfügung stellen, wird ausreichen und wachsen. Wenn wir im Vertrauen auf Gott das wagen, wozu uns Gott als Einzelne und als Gemeinde berufen hat, dann werden wir in jeder Hinsicht wachsen, auch entgegen allen menschlichen Wahrscheinlichkeiten. Je mehr wir säen, desto mehr werden wir ernten. Aber wie säen wir? Wir haben von Jesus den Auftrag bekommen, Menschenfischer zu sein. Und der Köder für Menschen ist ein fetter Wurm mit dem sperrigen Namen, die Liebe Jesu, die wir erfahren haben, weiterzugeben. Und zwar in Wort und Tat. Und diese Liebe, liebe Geschwister, ist das Gegenteil von Furcht. Denn Liebe macht furchtlos. Denn Liebe sieht in unserem Nächsten die Chancen und nicht die Probleme. Liebe sieht in unserem Nächsten die Möglichkeiten und nicht die Begrenztheit. So sieht auch die Liebe für unsere Planungen und in unseren Planungen und Bestrebungen, Menschen von Gott zu erzählen, die Chancen und nicht die ganzen Probleme, die vielleicht auf uns zukommen werden. Liebe sieht Möglichkeiten. Wenn ich dran denke, als Katrin und ich vor 27 Jahren geheiratet haben, da war das so, da waren wir die ersten paar Jahre, haben wir eigentlich eine Wochenendehe geführt. Weil sie hat nochmal eine Ausbildung angefangen in Frankfurt, eine Werbeagentur. Ich saß damals noch in Balingen, in der Nähe von Stuttgart. Und wir waren 300 Kilometer voneinander getrennt. Und wenn ich denke, was wir uns alles einfallen haben lassen, uns übers Wochenende irgendwie noch zu treffen. Und da waren keine 3 Stunden Autofahrt, da war kein, es macht eigentlich keinen Sinn, weil nach 2 Stunden, wenn ich dort bin, muss ich wieder zurückfahren. Oder das Geld wird knapp zum Tanken. Es war uns egal. Liebe schaffte Möglichkeiten. Und Liebe schaute über Probleme hinweg. Liebe sieht auch gegen alle menschlichen Wahrscheinlichkeiten hinweg. Weil Liebe mit Gottes Möglichkeiten rechnet und nicht mit unseren. Noch ein Gedanke zum Schluss. Die Geschichte von Elia und der Witwe nimmt später ja noch eine ganz bemerkenswerte Wendung. Das Vertrauen der Witwe hatte ja schon ein Wunder hervorgebracht. Der Mehltopf und der Ölkrug wurden beide nicht leer. Doch später, wenn wir die Geschichte weiterlesen, können wir erfahren, dass ihr Sohn erkrankte und starb. Ist damit nicht alles verloren, was bisher im Sinne dieser Frau geschehen war? Denn wozu erfährt sie Rettung von Krankheit und von Hungertod, wenn danach der Tod durch Krankheit sie einholt? Das, was die Frau vor der Begegnung mit Elia befürchtet hatte, war jetzt ja doch eingetroffen. Doch Elia kümmerte sich um den Fall. Er nahm den toten Sohn, betete für ihn und Gott schenkte ihm das Leben. Merken wir, was sich hier abspielt? Zuerst war der mittellose Prophet auf die Frau angewiesen. Nun war es umgekehrt. Die Frau hatte den Propheten nötig. Die Witwe hatte durch ihr Handeln gar nicht bemerkt, dass sie durch ihr eigenes vertrauensvolle und selbstlose Verhalten dafür gesorgt hatte, dass der Prophet am Leben blieb. Genau der Prophet, den sie jetzt ihrerseits brauchte, damit ihr Sohn am Leben blieb. Ihr Vertrauen hatte ein Wunder ermöglicht, das wiederum ihr Wunder vorbereitete und ermöglichte. Als sie zuerst Elia versorgte, hatte sie auf lange Sicht auch für sich selbst gesorgt. Und zwar gerade, weil sie nicht zuerst an sich gedacht hatte. Wie wird Jesus später sagen? Dann wird Gott euch alles Übrige dazugeben. Amen.